Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mein Name ist Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Heute mit einem ganz ungewöhnlichen Thema. Es geht um ein Nashorn. Ein Nashorn in Mannheim, in den Mannheimer Quadraten. Mein Name ist Annette Lennertz und bei mir im Bermuda-Funkstudio begrüße ich einmal wieder den Leiter des Archivums, Harald Stockert, der sich mit dem Nashorn befasst hat. Das Nashorn hatte einen Namen, der Name war Clara und es soll für ungefähr 280 Jahren hier gewesen sein in Mannheim im Gasthaus Pfau. Und das Ganze hört sich natürlich nach einer ganz unglaublichen Geschichte an. Ist die wahr? Sie haben mir einen Aufsatz dazu geschrieben, ein Nashorn im Biergarten betitelt. Gibt es denn wirklich Beweise?
Ja, in der Tat. Also das ist eine Geschichte, die europaweit für Aufsehen sorgte. Nicht, dass in Mannheim ein Nashorn war, sondern dass durch Europa ein Nashorn auf Tour war. Und wir haben aus Mannheim ein Plakat, ein Ankündigungsplakat von diesem Aufenthalt. Und das ist unser direkter Beweis. Und zusätzlich gibt es auch noch Bezeugungen, dass das Nashorn eben auf Tour war.
Ja, das Plakat haben Sie mal als Kopie mitgebracht. Das liegt auf dem Tisch, wunderschön gezeichnet, ein großes, dickes Nashorn da drauf und auch noch andere kleine Bilder. Was steht denn da drauf? Das war so ein Ankündigungsplakat, ne? Für
genau,
Europa.
Genau, also es ist zunächst einmal ein Ankündigungsplakat, in dem ein paar Rahmendaten draufstehen in vier verschiedenen Sprachen. Und zwar auf Latein, Englisch, Französisch und Niederländisch dahingehend. Also hier ist es eine Abbildung von einem Nashorn, das als junges Tier gefunden wurde und jetzt durch Europa tourt. Aber das Besondere an dem Mannheimer Plakat ist, dass auch diejenige, die das Nashorn gewisserweise in Mannheim beherbergt hat, ein kleines Gedicht draufgeschrieben hat. Und daraus würde ich mal drei Zeilen
ja, das wäre super.
Vorlesen. Das ist oben drauf gedruckt. Und da steht dann über dem Nashorn, in dem 1747. Jahr Karl Theodor durchlaucht im Pfau war. Den 20. Tag Novembris sie diesen Tag sich auserkies. Zu gleicher Zeit sich funden ein, wo der Rhinoceros sollt sein.
Ja, also wunderbar. Das ist von der Wirtin geschrieben. Das ist ja auch eine interessante Geschichte, dass eine Wirtin von einem kleinen Gasthaus Pfau das Nashorn beherbergte. Wie kam es denn dazu?
Also die genauen Umstände sind uns da nicht bekannt. Also dass dieses Nashorn, das durch Europa tourte, 1746, 1747, 48, sich in einem Gasthaus aufhielt, das war nicht ungewöhnlich. Also meist ging es entweder auf dem Marktplatz oder aber in einem abgegrenzten Gasthaus mit Hinterhof. Und wir haben jetzt hier in Mannheim die Wirtin Maria Barbara Ent oder Entin, wie es auf dem Plakat heißt. Das war die Wirtin des Gasthauses zum Pfau. Die war ja seit kurzem Wirtin, hat es zusammen mit ihrem Mann übernommen. Das Ganze befindet sich damals also in Nähe Konkordienkirch, aber auf der Rückseite gewissermaßen. Aber das war ein abgegrenztes Grundstück mit einer Grünfläche hinten dran, also etwas, sowas wie ein Biergarten gewissermaßen. Und das Spannende an dieser Frau ist, weshalb sie auch da drauf steht, die ist vor kurzem Witwe geworden, also Anfang 1747 stirbt ihr Mann. Und sie muss jetzt gucken, wie sie diesen Laden weiter betreiben kann. Als Witwe darf sie das noch. Das ist damals entsprechend geregelt, aber sie braucht natürlich Zulauf. Und da hat sie tatsächlich diesen Coup geschafft, das Nashorn in ihren Biergarten zu holen.
Und der Kurfürst Karl Theodor kam dann sogar zu Besuch. Das ist ja dann die große Attraktion für sie wahrscheinlich gewesen, dass der Kurfürst mal in ihre Gaststätte kommt. Oder normalerweise geht ein Kurfürst da ja nicht hin. Ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, in eine frisch eröffnete Gaststätte schon gar nicht. Aber dieses Tier, das wie gesagt mehrere Jahre durch Europa tourt, das hat tatsächlich die Blicke der erlauchten Häupter, nennen wir es mal so, auf sich gezogen. Also Friedrich der Große hat es gesehen, besichtigt oder Maria Theresia. Und da war natürlich klar, dass unser Karl Theodor sich dieses Tier auch anschauen musste, wenn es mal in Mannheim war.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber was hat die Wirtin wohl empfunden? Was hat Kaltheode und auch die anderen empfunden, als sie dieses Tier gesehen hatten? Man kann sich das ja kaum vorstellen. Es gab ja hier Pferde und Kühe, aber solche exotischen Tiere gab es ja nicht. Es gab ja keine Zoos. Und ja, das war ja riesig. Was werden die wohl empfunden haben? Hatten sie Angst?
Zumindest Respekt, denke ich mal. Weil man muss sich ja vor Augen führen. Was wussten die Menschen denn über Nashörner damals? Nashorn war in Mitteleuropa bekannt als ein riesiges Tier, das zu Lande und zu Wasser agieren kann. Mutmaßlich das größte oder das stärkste Tier, so wurde es genannt, noch stärker als Elefanten. Und es ist so, dass das letzte Nashorn, das zuvor in Europa war, oder eines der letzten, das bekannteste, das kam 1500 nach Europa und von dem hat Albrecht Dürer einen Stich gemacht. Und dieser Stich, der heute sehr populär ist, der in vielen Wohnzimmern hängt, aber auch in Museen hängt, dieser Stich zeigt ein Nashorn, wie Dürer geglaubt hat, dass es aussieht. Und nun sieht man zum ersten Mal dieses sagenumwobene Tier in Realita und wie riesig das Ganze ist. Mhm. Also Respekt war da mit Sicherheit verbunden. Ich könnte mir auch vorstellen, Angst. Mhm. Ja.
Aber auf dem Plakat stehen da einige Merkmale des Tieres noch. Die haben Sie als Übersetzung dabei. Das ist in Französisch geschrieben auf dem Plakat. Aber es gibt dann Beschreibungen dieses Tieres, woraus, glaube ich, auch ganz schön klar wird, was die Leute am meisten erstaunt hat.
Genau, also dieses Plakat, das ist in verschiedenen Fassungen veröffentlicht worden. Also die Tour von Clara ging zuerst hauptsächlich durch den deutschen Sprachraum und dann gab es ein Plakat ausschließlich in deutscher Sprache. Und dieses Plakat scheint ausgegangen zu sein und er hat sich vorbereitet, in den französischen Sprachraum zu gehen. Deswegen hat er schon für Mannheim einen viersprachigen Druck gemacht, was ja auch zu so einer multikulturellen Stadt wie Mannheim passt. Aber wenn er vier Sprachen nimmt, dann hat er nicht so viel Platz, um Informationen drauf zu drucken. Deswegen würde ich mal kurz zitieren aus dem Plakat, das vorher in Leipzig gezeigt wurde, wo in deutscher Sprache sehr umfangreiche Informationen über das Nashorn dargelegt werden. Zitat: Dieses Tier ist anjetzo noch ein Kalb, dieweil es noch viele Jahre wächst und die Tiere auf 100 Jahre alt werden. Es wiegt anjetzo beinahe 5000 Pfund schwer, ist dunkelbraun, hat keine Haare, doch an den Ohren und am Ende des Schwanzes sind einige Härlein. Auf der Nase hat es ein Horn, womit es die Erde sehr geschwind umgraben kann. Es ist schnell im Laufen, kann schwimmen und tauchen im Wasser wie eine Ente. Sein Kopf nach vorne spitz, die Ohren gleich eines Esels. Die Augen nach Proportion sehr klein und kann nur über die Seite von sich aus sehen. Die Haut ist, als ob sie mit Schilden gedeckt sei. Dieselben schlagen eine Handbreit übereinander hin, sind 2 Zoll dick. Die Füße sind kurz und dick, versehen mit 3 Klauen. Dies Tier ist ein großer Feind des Elefanten, so dass, wenn es ihn antrifft, denselben mit seinem Horn unten ins Leib stoßt, aufreißt und tötet. Genau, und dann gibt es noch eine Information, wie viel das Ganze frisst. Da ist dann die Rede von 60 Pfund Heu und 20 Pfund Brot und es trinkt 14 Eimer Wasser.
Boah, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, mit dem Elefantenkämpfen scheint ja nicht so zu stimmen. Das ist, habe ich noch nie gehört, dass die kämpfen miteinander.
Das ist ein antiker Mythos, ja, genau. Also der auf Plinius zurückgeht, der im 1. Jahrhundert nach Christus eine Naturgeschichte geschrieben hat, alle Tiere, die er kannte, abgehandelt hat. Und da hat er einfach vom Hörensagen behauptet, dass die beiden Todfeinde sind.
Ja, man braucht ja Feinde. Ja.
Genau, einfach ja. Wenn so große Giganten der Steppe aufeinanderstoßen, dann
muss sein.
Ja so zugehen, genau. Ja.
Und es ist ein indisches Nashorn mit nur einem Horn. Die afrikanischen haben ja so ein kleines Hörnchen noch hinter ihrem großen Horn. Jetzt kommen wir mal zu der ganzen Geschichte, die dahinter steckt. Wie kommt dieses Nashorn nach Europa? Wie ist dieses indische Nashorn hierher gekommen? Damals vor 280 Jahren.
Also das ist eine sehr außergewöhnliche Geschichte, die sicherlich, heute würde man sagen, einen kolonialen Hintergrund hatte. Und zwar, Indien ist im 18. Jahrhundert noch keine Kolonie, wie man es später kennt, Kronkolonie von Großbritannien, aber es gibt dort bereits erste Handelsniederlassungen von Großbritannien, aber auch von den Niederlanden, die ja tatsächlich in dieser Zeit noch eine Wirtschaftsmacht sind. Und die Geschichte um Clara geht dann so, dass wir haben ja damals in der Zeit noch einen großen Bestand an Nashörnern und die Jagd nach Nashörnern ist, so traurig das aus unserer heutigen Sicht klingt, auch ein Sport der Reichen oder ein Sport der Wilderer. Und Claras Mutter fällt bei einer Jagd zum Opfer, wird getötet und Clara war zu diesem Zeitpunkt ein Monat alt. Sie wird dann gefunden und wird dann von, ich sage jetzt mal, Einheimischen an den Direktor der niederländischen Handelskompanie, Sichtermann hieß der, als Geschenk überreicht. Und dieser Direktor, der nimmt es quasi als Haustier in seinen Haushalt auf. Es ist ein Monat alt.
Das ist aber mutig, also, ja.
Ja, also.
Ich meine, ist natürlich eine schreckliche Geschichte, aber so ein Tier in sein Haus zu lassen.
Ja. Genau, und man muss sich auch die Dimension vor Augen führen. Das Tier war damals auch schon 30, 40, 50 Kilo schwer. Also, und war faktisch noch ein Baby. Und es wächst in diesem Haushalt die ersten Jahre auf und hat als Bezugspersonen nur Menschen. Ne? Und das lässt sich dann auch füttern, ist zahm. Und das integriert sich quasi ein Stück weit da und es wird natürlich auch zu einer Attraktion, zu einer gesellschaftlichen Attraktion und zum Kinderspielpartner.
Also die Kinder vom Sichtermann, die spielten mit dem Nashorn.
Die spielten mit dem, genau. Und dem Sichtermann war bestimmt klar, dass das nur eine Episode auf Zeit ist, weil so ein Tier wächst und also vielleicht ist es noch ganz niedlich, ein 50 Kilo schweres kleines Babynashorn im Haushalt rumrennen zu haben. Aber wenn das dann mal 200, 300, 400 Kilo hat, dann wird es mit Sicherheit einiges zu Bruch gegangen. Und da war dann die Entscheidung, er muss sich von ihm trennen, es wieder in die Wildnis zurückzugeben. Das war keine Option. Es war ausschließlich an Menschen gewöhnt und an diesem Hofhaushalt. Und entsprechend entschließt er sich dann, es zu verkaufen. Und er verkauft es einem Kapitän der Vereinigten Ostindischen Kompanie, der sich entschließt, hey, ich versuche da mal was, ich nehme das mit nach Europa.
Aber das mit nach Europa zu nehmen, das heißt auf dem Schiff? Ja, genau. Ist das denn möglich? Das ist eine ewig lange Passage.
Also daran ist es auch in der Vergangenheit immer gescheitert. Weshalb gibt es kaum Nashörner in Europa in den Jahrhunderten zuvor? Weil diese Überfahrt dermaßen lang und strapaziös ist. Und es handelt sich ja trotzdem um ein riesiges Tier, auch wenn es ja noch, wir reden ja, das haben wir gehört, von einem Kalb, ne, ein paar hundert Kilo schwer. Die Fahrt, die dauert über 200 Tage. Natürlich kennen sich, also dieser Kapitän, der heißt Douwe Maut, die kennt sich natürlich nicht so richtig aus mit dem Tier. Was hat es, was muss das fressen, wie viel, was für Wasser braucht es? Ja gut, die lernen relativ schnell, dass dieses Tier, dass das nicht an der nackten Sonne sein kann. Also es wird immer wieder eingeölt auf dem Schiff mit Fischöl. Sie haben große Heuvorräte angelegt, also es bekommt getrocknetes Gras zu fressen und, das ist jetzt natürlich wieder eine Schiffsgegebenheit, zu trinken. Es braucht ja viel zu trinken und die haben sich von vornherein darauf eingestellt, dass sie massenweise Fässer an Bier haben.
Nee, und haben die dir Bier gegeben?
Genau, also das Tier hat im Wesentlichen Bier getrunken, weil Wasser können sie ja, das verdirbt ja. Ja, also über 200 Tage, auch wenn sie, das wissen wir nicht genau, vielleicht irgendwo mal Halt gemacht haben, um die Vorräte aufzufüllen. Aber Clara ist vor allem mit Bier aufgewachsen.
Statt 15 Liter Wasser trinkt das Tier dann 15 Liter Bier.
Genau.
War Alkoholiker hinterher.
Ja, also ich kann jetzt entschuldigend sagen, dass es Leichtbier war, aber trotzdem, also das hat seine Ration bekommen. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und das spiegelt sich übrigens später auch bei seiner Tour durch Europa wieder, dass es sehr empfänglich für Bier war und auch für Tabakgeruch. Das hat es natürlich auch vorher schon im Haus vom Sichtermann kennengelernt. Also es hat eine sehr einseitige Ernährung, aber es überlebt die Fahrt. Mhm. Ja, also es hat auch die wichtigste Stellung an Bord. Das war klar, das ist das wichtigste Gut. Alles muss sich dem unterordnen und auch was die Vorräte anbetrifft.
Ja. Das war ja auch deine Sensation, denke ich mir, diese ganze große Tour. Das kommt jetzt ja, also er ging an Land und hat sich dann überlegt, was mache ich mit dem Tier? Oder hatte wahrscheinlich schon vorher den Plan, es rumzuzeigen überall, ne?
Das ist nicht ganz klar, inwieweit er sich dessen bewusst war. Vielleicht hat er gesehen, wie die Mannschaft mit ihm umgeht. Mhm. Auch, ja, also für die Mannschaft, man muss sich ja vorstellen, das ist ein mystisches Tier. Seit 1000 Jahren hat es kaum einer gesehen. Und jetzt ist man eng da dran. Und natürlich, es ist recht zutraulich. Ja, also dieses Tier ist nicht besonders aggressiv. Das war mutmaßlich in einem Käfig oder in einer großen Box. Und es frisst eigentlich nur den ganzen Tag und schnüffelt ein bisschen rum oder schläft.
Also es ist, aber 1,70 groß macht halt Eindruck.
Das, ne? Macht dann, so groß war es dann noch nicht, aber ja. Genau. Aber auf jeden Fall, der Daube Maut, der kommt auf diese Idee, hey, das ist doch ein sensationelles Tier. Wenn ich das schaffe, dann führe ich es mal in den Niederlanden vor. Und da hat er schon gemerkt, die Zeitungen sind voll von Berichten. Ein Rhinoceros ist hier in unserem Land. Und also er bringt es dann auf Jahrmärkte, wo er es zeigt. Aber das ist die eine Seite, die Sensationslust. Und das andere ist aber auch, er wird von Wissenschaftlern besucht. Er wird von Künstlern besucht, die jetzt eben Bilder von ihm machen. Mhm. Von Clara.
Ne? Also die malen dann, ne? Oder
die
zeichnen.
Malen oder zeichnen. Und also die nutzen das sogar zu Werbezwecken. Eines der ersten Abbildungen von Clara, die zeigt ein Skelett, ein menschliches Skelett und hinten dran Clara, wie sie frisst. Mhm. Ne? Und warum ist das so? Da hat jemand versucht, wieder mal einen Atlas über die Anatomie des Menschen zu machen in den Niederlanden, also in Leiden, wo auch Clara wohnte. Und dann hat er gedacht, hey, ich zeichne so ein Skelett, aber wenn da noch ein Nashorn hinten dran ist, dann verkauft sich dieser Atlas viel, viel besser. Und genauso ist es gekommen. Und aus unserer heutigen Sicht, wir nehmen dieses Skelett kaum wahr. Für uns zählt nur dieses Nashorn. Und ich nehme an, die Zeitgenossen haben das ähnlich gesehen.
Und dann hat er sich entschlossen, es auch woanders zu zeigen. Nicht nur in den Niederlanden, der Kapitän Maut. Ne?
Genau.
Oder hat er es übertragen? Nee, er hat es selber gemacht. Ne?
Er hat es selber gemacht. Also er hat es noch zeitweise in den Niederlanden an einen Kompagnon gegeben, auf die Jahrmärkte. Aber dann entschließt er sich zur großen Tour und baut dafür einen großen Wagen. Also auch das ist ja nicht trivial. Also er kann mit diesem Nashorn ja nicht laufen. Das hat jetzt nicht so diese Reichweite. Und vor allem, es wird ja nicht hören. Und er hat ja keine Sanktionsmöglichkeiten. Die Clara hat ihren eigenen Kopf. Also deswegen baut er einen sehr großen Wagen, der tatsächlich bis zu 2.500 Kilo aushält. Allerdings, dieser Wagen ist zu. Der ist komplett zu, hat nur kleine Fenster.
Dunkel.
Ja, genau. Also einerseits Schutz vor Sonne, aber andererseits natürlich auch vor allem vor Blicken. Also wenn der das in einem offenen Wagen hätte rumkutschiert, dann wäre die Sensation ja für jedermann sichtbar gewesen.
Genau, hätte er ja keine Events mehr machen können.
Genau.
Und wäre vielleicht auch gar nicht vom Fleck gekommen.
Ja, auch das.
Ja, und welche Länder hat er dann bereist?
Also zunächst hat er sich quasi auf das Heilige Römische Reich Deutscher Nation fokussiert. Sein Ziel war Wien. Die Kaiserin Maria Theresia, dort hat er sich die größte Aufmerksamkeit versprochen. Aber um von den Niederlanden nach Wien zu kommen, ist das ja doch ein weiter Weg.
Und die Logistik allein, wo übernachte ich? Also,
genau.
Wie gesagt, in den Gasthäusern kommt man ja nicht ohne weiteres unter.
Ja, also er hat da ein Team zusammengestellt. Also da widersprechen sich teilweise die Quellen. Vermutlich hat er auch jemanden aus Indien dabei gehabt, der sich pflegerisch mit Clara beschäftigt hat, der auch Nashörner von seiner Heimat her kannte. Auch so ein koloniales Element dieser Geschichte. Und er hat eine kleinere Crew gehabt. Also er braucht ja jemanden, um diesen Karren zu fahren. Vor dem stehen 8 bis 10 oder 12 Pferde und Ochsen, die den ziehen. Also ein Riesengespann. Er muss für Futter sorgen ständig. Also muss ständig Heu kaufen. Also Gott sei Dank war sie dran gewöhnt mittlerweile. Aber sie hat auch Gemüse gegessen, Karotten und Kartoffeln, was es gab. Ja, also das war natürlich eine große Logistik. Und dann gab es noch jemanden, der immer vorangeritten ist und 2, 3, 4 Tage oder eine Woche, 1, 2 Wochen vorher die Städte aufgesucht hat, in denen Clara öffentlich auftreten sollte. Und da musste man natürlich Genehmigungen einholen. Man kann nicht einfach im 18. Jahrhundert mit so einem Riesentier, auch heute nicht, in so eine Stadt fahren und sich auf dem Marktplatz niederlassen. Also da hat natürlich die Ortspolizei etwas dagegen.
Ja, und die Unterkunft.
Genau, auch das war. Also er muss wohl ein Zelt gehabt haben, das er manchmal aufgebaut hat. Und also wie gesagt, es galt immer, das vor Blicken zu schützen. Und entsprechend wurde Eintritt verlangt, klarer zu sehen. Und das wurde tatsächlich auch so angepasst, also wenn es hohe Herrschaften war, dann durften die ohne Eintritt rein, aber mit der Formulierung, gebt eurem standesgemäß Geld. Der Tarif wurde nur für, ich sage jetzt mal, einfache Menschen festgesetzt, aber der war sehr hoch. Der war ein mehrfacher Tageslohn eines Tagelöhners.
Ne? Also hat der Kapitän Maut auch verdient, obwohl er hatte natürlich auch hohe Kosten. Genau. Aber konnte das sicher damit finanzieren. Ne?
Also das Konzept ging auf, weil die Obrigkeit so neugierig war. Also eine der ersten Stationen war Hannover, dann Berlin und natürlich der alte Fritz, damals noch recht jung, also Friedrich der Große, lässt sich das zeigen und sein ganzer Hofstaat kommt. Und das ist eine Aufwertung. Ne? Also wenn die hohen Herrschaften so ein Tier sensationell finden, der lässt dann auch noch Gelehrte kommen und die dann auch anfangen schon zu zeichnen. Das ist, und damit kommt das in die Zeitung und damit verbreitet sich das Ganze wie ein Lauffeuer. Und entsprechend ist die Aufmerksamkeit sicher.
Ja. Und gibt es Berichte darüber, wie es in Mannheim war? Ich meine, dass Karl Theodor da war, steht ja auf dem Plakat. Und der war ja auch an Wissenschaft sehr interessiert. Von daher war es ja klar, dass das unbedingt auch, dass er es sehen wollte. Aber gibt es so Berichte über die Reaktion in Mannheim?
Leider überhaupt nicht. Also wir haben weder die Genehmigung des Stadtrats, also wohl war sie deswegen auch, also darüber, wir haben da keinen Beleg drüber, dass der Stadtrat sich damit auseinandergesetzt hat, ob die auf dem Marktplatz darf. Mutmaßlich war sie deswegen im V. Und wahrscheinlich war das einfach die Frau End, also Maria Barbara End war einfach eine, ich sage es mal, eine Geschäftsführer, aber auch risikobereite Frau, die gesagt hat, okay, ich lasse dieses Viech in mein Haus. Ich weiß ja nicht, ob das hinterher noch steht. Ja. Aber muss man ja erst das sehen. Ja? Also wenn das in so ein Gasthaus geht, dann kann es sein, dass das Gasthaus hinterher nicht mehr so aussieht wie vorher. Und also wir haben, wie gesagt, nur diese Quelle und dann spätere Erinnerungsstücke von Karl Theodor. Der lässt sich dann später von seinem Bildhauer verschaffelt tatsächlich eine Frankenthaler Porzellanfigur machen. Also diesen Beleg haben wir.
Aber jetzt also so, mit einem Nashorn?
Mit einem Nashorn, genau. Ein Nashorn aus Frankenthaler Porzellan, auf dem eine Uhr ist, auf dem Rücken. Und das ist so gewissermaßen der Wecker des Kurfürsten. Den er übrigens auch mit nach München nimmt, wo er heute noch ist.
Ah, schade, dass er nicht hier ist.
Ja, genau. Ich kann Ihnen verraten, es gibt tatsächlich so einen Wecker in Mannheim. Und zwar hat ein bayerischer König später dann nochmal ein paar Exemplare nachmachen lassen, um 1900, und die in seinem Gönnerkreis verschenkt, unter Adligen. Und einer davon befindet sich heute in einem Mannheimer Sammlerhaushalt. Wahnsinn. Den Namen darf ich leider nicht nennen.
Ja. Ist sehr wahnsinnig, aber ich denke, das ist auch so ein Zeichen, dass das richtig so einen Hype gegeben hat um das Nashorn. Hat sich das noch außerdem in anderen Dingen ausgedrückt, als jetzt in solchen Nippes, sagen wir mal so?
Ja, also man kann da ganz viel erzählen. Also zum einen nennen wir mal eher so die Alltagskultur. Clara kommt, nachdem sie in Berlin und Wien war, wo übrigens der Maut auch geadelt wird. In Wien, seitdem nennt er sich Maut van der Meer. Maria Tarry ist ja weiter öfters mit ihren Kindern und anscheinend hat ihr das so gut gefallen, dann kriegt er einen Adelstitel.
Wow.
Also so kommt man auch zu Nobilitätsehren. Ne? Und Clara kommt dann später nach Paris und da sieht man, was das mit der Alltagskultur macht, weil dort tritt es auch auf, ich sage mal, Jahrmärkten auf, natürlich auch in Versailles. Und da schreiben die Zeitgenossen, ganz Paris ist von einer Rhinomanie ergriffen, also von einem, heute wird man sagen, ein popkulturelles Phänomen, von einem Nashorn-Hype. Mhm. Ja? Und das schlägt sich nieder in Frisuren, ne? Dass es soll Frauen geben, die sich so eine Frisur wie ein Nashorn, ein Horn, das Horn gemacht haben. Also sehr nach oben zulaufend. Ich stelle mir das so vor wie die March von, wie heißt diese Serie, die Simpsons. Die ja so eine lange, blaue, große Frisur hat. Wahrscheinlich so sind die rumgelaufen. Mhm. Die haben sich auch kleine Nashörner in die Frisur gewebt oder an die Kleider. Es gab auch weitere Utensilien. Und das Nashorn war Gesprächsthema in der Literatur, in der Wissenschaft, auch in der Theologie. Also da gab es richtige, ich sage jetzt mal, Diskussionen. Stammt, ist das jetzt wirklich das Nashorn, das in der Bibel genannt wird, das Urtier, das stärkste Tier, das Gott je geschaffen hat? Mhm. Kann das die Clara sein? Also gab es wissenschaftliche Diskussionen drüber.
Wahnsinn. Und dann ein berühmtes Gemälde, das in Lebensgröße sogar war, ne, vom Jean-Baptiste Audry. Das ist natürlich irre, ein so großes Gemälde.
Ja, also das kann man heute, glaube ich, in Schwerin anschauen. Ah. Oder einen Abzug davon, aha, also ein Riesenteil, wie Sie schon sagen.
Ja, aber jetzt kommen wir mal zu der negativen Seite des ganzen Unternehmens. Für so Nashorn ist es ja eigentlich eine ganz schöne Strapaze und überhaupt kein bisschen artgerecht. Wie hat denn unsere Clara das überstanden?
Also diese Kritik, die muss man tatsächlich komplett anwenden. Es ist natürlich so, dass im 18. Jahrhundert die Maßstäbe anders waren, ne? Und dass da die Sensation überwogen hat und auch das Tier, das ist auch noch so die Geisteshaltung der damaligen Zeit, dass das eine Sache ist. Ja, also das sieht man bei den verschiedenen Philosophen und wir kennen das heute noch so ein bisschen bei den Versicherungen. Ne? Das heißt, das ist nicht ein Wesen, das Bedürfnisse hat, die erfüllt werden müssen, damit es ihm gut geht, damit es überleben kann. Also wie hat sie es überlebt? Also ich denke, das kam sicherlich dadurch zustande, dass die Ernährung einigermaßen war, dass sie vergleichsweise lange durchgehalten hat.
Länger als die anderen Versuche, die es schon mal gab vorher. Ne?
Die nach wenigen Monaten eingegangen sind. Weil wir haben ja da.
Wie alt ist sie denn geworden?
Knapp 20.
Aha. Ja gut, also, normal lebt sie wahrscheinlich doppelt so lang in der Wildnis.
40
ne?
Jahre wäre normal. Mhm. Also nicht 100, wie man damals angenommen hat, das war ja auf dem Plakat. Aber ich denke, das war schon eine enorme Strapaze. Und wir haben ja die Berichte von Menschen, die in Postkutschen fahren, wie die durchgerüttelt werden. Jetzt übertragt man das mal auf ein Tier, das zum Schluss 2 Tonnen schwer ist. Also das muss sehr schwierig und auf die Gelenke, auf den Biohaushalt, ich kann mir das gar nicht alles ausmalen. Also, dass das wirklich ein Problem war. Es wird fassbar an einer Stelle, dieses wenig Artgerechte. Und zwar Nashörner, wenn die in Gefangenschaft sind, dann reiben die ihr Horn, sei es an Gittern oder an dem Rahmen. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Und das Horn ist dann abgefallen in Venedig, als sie war, 1750, glaube ich, war das. Da ist das Horn abgefallen. Mhm. Ja, also da gibt es tatsächlich ein Bild, wie sie gezeigt wird, ohne Horn, mit einer, ich sag mal, flachen Nase. Und einer der Venezianer, erkennt man daran, dass sie diese Masken tragen, hebt das Horn hoch. Hm. Also daran sieht man, dass das Tier tatsächlich gelitten hat.
Ja. Apropos Horn, gab es damals schon diesen Aberglauben, dass das Horn alles heilen kann sozusagen? Das ist ja heute der Grund, warum so viele Nashörner gejagt werden, dass sie fast ausgestorben sind.
Ja, also den gibt es natürlich. Also den gibt es schon, das wird wohl auch in Indien gibt es Belege dafür, aber man findet auch frühe Apothekenbücher, noch bevor Clara da war. Mhm. Damals war das eben etwas, woran wir überhaupt nicht rankamen. Mhm. Aber dieser Aberglaube, dass das gegen alle möglichen Krankheiten hilft.
Gibt es schon lang.
Mhm. Das gibt es schon lang.
Ah, ja.
Also das hat wesentlich ältere Wurzel und das ist ja das Tragische, dass diese Tiere. Also im 18. Jahrhundert ist es noch eine Sensation, aber durch die Kolonialisierung Afrikas und Indiens kommen die ja in Reichweite und auch Reichweite der Waffen. Die Logistik ist da, um die zu jagen. Und die Konsequenz, die kennen wir alle, dass es immer weniger gibt. Es gibt, soweit ich weiß, 5 Arten von Nashörnern und da gibt es nur noch unterschiedliche Populationen. Bis hin zu, dass bestimmte Arten tatsächlich vom Aussterben bedroht sind.
Ja, also das wurde ja 100 Jahre später, das Zurschaustellen von Tieren abgelöst durch das Zurschaustellen von Menschen, die man wahrscheinlich auch eher als Sachen betrachtet hat, wenn sie schwarze Hautfarbe hatten. Und da gab es ja heftige Kritik dann auch bald darauf. Gab es auch Kritik daran, dass man dieses Tier so durch die Lande schleift?
Ist mir jetzt in der Form nicht bekannt. Nee,
das
ist
gar nicht.
Zu neu und zu sensationell. Mhm. Ja, also es ist ein Unikat in der Zeit und wir haben in jenen Jahren, oder im 17., 18. Jahrhundert, muss man sich nochmal vor Augen führen, wo kann man exotische Tiere sehen in Deutschland. Da gibt es so Wandermenagerien, also tatsächlich schon, also dieser Typ, dass da jemand mit dem Tier rumläuft, das gibt's. Ja, also das waren dann häufig kleine Äffchen oder so. Die ersten Elefanten in Deutschland, die sollen so Mitte des 17. Jahrhunderts umhergezogen sein. Nashorn war dann die Sensation. Und das wird dann aber abgelöst durch später durch Zoos. Man merkt, das ist zu belastend für die Tiere. Ja. Zunächst Fürstenzoos und dann eben öffentliche Zoos.
Ja, in Mannheim, wie ging es weiter mit unserer Wirtin, nachdem das Nashorn abgereist war? Wie lief ihr Geschäft dann weiter? Ja, hat das Spuren hinterlassen?
Ja, also die Maria Barbara Ent ist dann auch noch weiter in den Quellen greifbar. Und sie schafft es vermutlich auch deswegen, dass das Verfahren um den Nachlass ihres Mannes, dass der dann doch irgendwann zum Abschluss kommt. Sie kann das Wirtshaus behalten, heiratet wieder einen anderen Wirt. Und der Pfau existiert dann noch jahrzehntelang weiter. Und er bekommt eine Aufwertung dahingehend, dass er zur Poststation in Mannheim wird. Also das heißt, Post ist ja jetzt nicht weniger Brief als vielmehr Transport, Menschentransport. Da steigen die Menschen aus. Da übernachten sie mutmaßlich dann, wenn sie aus anderen Städten kommen, also Frankfurt oder auch Karlsruhe mit Poststation. Der Pfau, denke ich, das war eine wichtige Adresse dann im 18. Jahrhundert. Und das ist, also absolut kann ich es nicht nachweisen, aber es liegt trotzdem auf der Hand zu sagen, hey, wenn die Frau so geschäftstüchtig war, das auch durchzuziehen als Witwe in einer schwierigen Situation mit dem Nashorn. Also die hat es dann gut weitergemacht und mit Sicherheit kommt ihr das dann auch zugute. Und der Karl Theodor hat sich ja Zeit seines Lebens dran erinnert, an dieses Nashorn. Er musste nur auf seinen Nachttisch gucken. Da hat er diesen Bäcker stehen und da hat er mit Sicherheit immer auch an die Frau Ent gedacht.
Ja, eine Geschichte, die wirklich sehr außergewöhnlich ist. In Amsterdam gab es ja eine große Ausstellung dazu. Das werden wir in Mannheim wahrscheinlich nicht schaffen mit unseren wenigen Relikten, die wir noch haben. Mit 60 Exponaten, Gemälden, Skulpturen und Zeichnungen haben sie den Weg und ja den Aufenthalt von Clara in Europa und zuvor in Indien nachgezeichnet. Aber wir in Mannheim haben trotzdem etwas. Sie haben den Aufsatz geschrieben dazu und es gibt auch eine Veranstaltung im Archivum, oder? Gibt es doch jetzt sogar noch im September?
Genau, also am 24. September, 18 Uhr im Archivum, halte ich gemeinsam mit Dr. Albrecht Manegold einen Vortrag über Clara in Mannheim, was man über Nashörner wissen muss. Und zwar geht es darum, um die Geschichte von Clara. Die werde ich erzählen, so wie wir heute auch drüber geredet haben, auch natürlich noch mit vielen Bildern und auch anschaulichem Material. Aber ich habe einen Partner, der Dr. Manegold ist Biologe und vom Naturkundemuseum in Karlsruhe. Und der hat, ich sage jetzt mal, den naturwissenschaftlichen Blick auf das Tier. Also der weiß viel besser, was eine angemessene Haltung von einem Nashorn ist, was man über Nashörner weiß, was man über Nashörner wusste vor Clara und wie sich unser Blick auf das Tier geändert hat. Also es ist ein interdisziplinärer Vortrag und auch wenn jetzt, wenn Sie das hören, der 24. September schon vorbei ist, Sie können das auf unserem YouTube-Kanal dann nachsehen.
Und den Aufsatz von Ihnen? Ein Nashorn im Biergarten heißt es, glaube ich, ne?
Genau, also das war im großen Karl Theodor Buch, Karl Theodor Innovator, herausgegeben von Hiram Kümper. Ist leider zurzeit vergriffen, aber Sie können es bei uns im Lesesaal jederzeit ansehen, im Archivum. Oder aber schreiben Sie mir, ich kann Ihnen da gerne ein Exemplar, also des Aufsatzes, zukommen lassen.
Ja, super. Ja, dann erstmal vielen Dank für diese interessante Geschichte, Harald Stockert. Das war mal wieder unser Podcast aus dem Archivum. Ich bin Annette Lennartz. Ja, und das war Clara in Mannheim.
Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.